Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Arztbesuch ist nicht gleich Arztbesuch. Denn wie schnell man wieder gesund wird, das hängt auch davon ab, ob man die passende Ärztin oder den passenden Arzt gefunden hat. Wir schauen heute einmal ganz konkret, wie man so eine Arztsuche am besten angeht und was man schon in der Vorbereitung tun kann, um den größtmöglichen Mehrwert für die eigene Gesundheit aus dem Termin rauszuholen.
Und wir geben euch ein paar Tipps und Tricks, wie man auch bei Fachärzten schneller an einen Termin kommen kann. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Und mein Name ist Andrea Bannert. Ich leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und bin Mikrobiologin. Wie ihr die optimale Behandlung für euch findet und welche Rolle euer Hausarzt dabei spielen kann, darüber sprechen wir gleich mit unserem heutigen Gast Dr. Marcel Schorlepp. Aber vorher gibt es wie immer bei uns ein paar Fakten. Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Im Schnitt behandelt ein Hausarzt am Tag 52 Patienten, ein Facharzt 38. Und dass bei so vielen Patienten die Zeit für den Einzelnen dann knapp bemessen ist und die Wartezeit sich auch für einen Termin verlängern kann, das liegt ja auf der Hand.
Fast jeder dritte Krankenversicherte in Deutschland musste 2020 mehr als 3 Wochen auf einen Facharzttermin warten, so das deutsche Gesundheitsministerium. Beim Hausarzt sieht die Lage besser aus. Hier bekommt die Hälfte der Patienten innerhalb von 3 Tagen einen Termin.
Die Zufriedenheit spielt eine entscheidende Rolle für den Genesungserfolg. Werden medizinische Entscheidungen von Arzt und Patient gemeinsam getroffen, führen die Patienten die Therapie deutlich gewissenhafter durch und die Aussichten auf Erfolg steigen.
77% der Patienten sind mit ihrer ärztlichen Behandlung zufrieden, laut einer Umfrage der Siemens Betriebskrankenkasse im Dezember 2023. Der Rest wünscht sich unter anderem eine leichtere Zugänglichkeit von Fachärzten und eine bessere hausärztliche Versorgung.
Vor- und Nachbereitung spielen für die Patienten auch eine sehr große Rolle. Jeder Zweite sucht in Vorbereitung auf den Besuch beim Arzt nach seinen Symptomen im Internet. Der Anteil derer, die im Anschluss an einen Arztbesuch Informationen zu Symptomen, Diagnose oder Medikamenten im Internet einholen, liegt sogar bei 61%. Wie ihr euch am besten auf eure kommenden Arzttermine vorbereiten könnt, das besprechen wir später noch ausführlich. Wir freuen uns jetzt, unseren heutigen Experten zu begrüßen, Dr. Marcel Schorlepp. Er ist hausärztlicher Internist mit eigener Praxis in Mainz und Sprecher der Arbeitsgruppe Hausärztliche Internisten der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Hallo Marcel, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Es ist das Urelement jeglichen Lebens und es sorgt für Wohlbefinden, Balance und Entspannung. Wasser. Und davon gibt es in Bad Füssing an der bayerisch-österreichischen Grenze reichlich. Aus den mehr als 1000 Meter tiefen Quellen strömt 56 Grad heißes Thermalwasser. Ein besonderer Schatz, der Beschwerden lindern und Körper und Geist revitalisieren kann. Und das Beste? Sie können das heilkräftige Thermalwasser hautnah erleben und spüren. In 3 verschiedenen Thermen. In Europas größter Thermenlandschaft. Tauchen Sie ein in die Bad Füssinger Gesundheitswelt. Lassen Sie die Sorgen des Alltags hinter sich und schöpfen Sie neue Energie. Mehr Infos über Bad Füssing, den Kraftort für Heilung, Regeneration und gesundheitliches Wohlbefinden sowie den unzähligen Möglichkeiten dort, finden Sie online auf badfüssing.de.
Marcel, wie häufig fragen dich denn Freunde oder auch Verwandte nach einer Arztempfehlung?
Nach einer Arztempfehlung, auch das kommt schon immer wieder vor, wenn es darum geht, jetzt insbesondere bei Fachärzten oder fachärztlichen Fragen, wo muss man da hin? Gibt es einen guten Urologen oder einen guten Gastroenterologen? Und die Patienten fragen das aber auch, wenn ich denen eine Überweisung in die Hand drücke.
Zur Rolle des Hausarztes bei der Facharztsuche kommen wir auf jeden Fall noch näher zu sprechen. Jetzt geht es uns erstmal um die Frage, wie man denn den passenden Arzt oder die passende Ärztin findet. Das ist ja eine sehr individuelle Frage, denn jeder hat andere Punkte, die ihm wichtig sind. Also für manche ist es zum Beispiel besonders wichtig, dass die Praxis gut erreichbar ist, mit dem Auto oder mit der Bahn, ein wichtiges Kriterium. Andere zum Beispiel fühlen sich nur dann ernst genommen, wenn die Behandlungsentscheidung zum Beispiel mit dem Arzt gemeinsam getroffen wird, also wenn sie da wirklich aktiv mit einbezogen werden. Trotzdem gibt es wissenschaftlich untersuchte Kriterien, wann der Behandlungserfolg eines Arztes besonders hoch ist. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen und ja, was für Kriterien man da vielleicht anlegen kann?
Es gibt natürlich so ein paar messbare Kriterien, wenn es um, ich sag mal, Behandlungserfolge geht oder wie oft ein Arzt, eine Ärztin eine Behandlung macht, dann kann man schon sagen, da gibt es eine gewisse Routine, ja, oder in welchem Alter jemand ist, ist jemand ganz neu oder ganz alt, das spielt manchmal auch je nachdem eine Rolle, da kann man sich natürlich informieren, aber letztendlich sind das alles auch nur so ein paar Surrogatparameter, wo man sich so ein bisschen rantastet, um irgendwie da was rauszufinden. Und ansonsten kann man natürlich schon durchaus auf so Internetbewertungen auch mal zurückgreifen. Mit der Beurteilung muss man sich allerdings schon auch ein bisschen Mühe geben, dass man da, wenn alles rosarot ist, das ist schon fast auch verdächtig, ja.
Ja, das verstehe ich. Gerade bei komplexen Erkrankungen kann ja eine sehr spitze Diagnostik und Therapie wichtig sein. Und du hast schon so ein bisschen angedeutet, dann ist eine hohe Fachkompetenz des behandelnden Arztes eben wichtig. Wie finde ich denn eine hohe Fachkompetenz?
Das ist nicht so einfach. Zum einen muss ich natürlich immer auch mich ein bisschen selber hinterfragen, ist jetzt meine Meinung von meiner Erkrankung oder meinen Beschwerden, die ich habe, sage ich, sind meine Gelenkbeschwerden, die sind auf jeden Fall rheumatologisch. Also muss ich zum Rheumatologen. Das ist ja primär erstmal eine Laieneinschätzung. Ja? Das heißt, da gehe ich vielleicht auch erstmal in die ganz falsche Richtung. Ja? Insofern braucht es dann schon auch erstmal jemanden, der das vielleicht auch ein bisschen filtert und sagt, nee, das passt gar nicht dazu, sondern eher zu was anderem, um dann auch die richtige Praxis, Ärztin und Arzt auch zu finden dabei. Und da gibt es jetzt reichlich Möglichkeiten. Und das spielt, wie du gesagt hast, schon durchaus eine Rolle, ob man das in der Nähe machen möchte oder ob man weiter weggehen möchte. Und bei gewissen Sachen ist es einem wert. Da fährt man auch mal 100 Kilometer und sagt, das mache ich. Ja. Viele Frauen behalten ihre Gynäkologen, auch wenn sie schon 200 Kilometer weiter weggezogen sind, sagen sie, na komm, da gehe ich zweimal im Jahr hin, das passt mit einem Besuch zu Hause, das ist es mir wert. Oder so, ja. Also da gibt es schon große auch Kilometerdistanzen. Insofern, genau, man braucht eigentlich ein bisschen Hilfe, um den richtigen Arzt zu finden. Also ich glaube, ein Laie alleine kommt da leicht auch mal ein bisschen auf die falsche Spur, dass es zu wenig oder zu viel sein könnte.
Wenn du sagst, man braucht Hilfe, du hast vorhin kurz Internetbewertungen angesprochen, hast aber auch gesagt, die muss man schon auch irgendwie einordnen. Was sind noch andere mögliche Hilfestellungen aus deiner Sicht, wenn es mir eben besonders wichtig ist, vielleicht auch, weil es auch um eine schwere Erkrankung geht, einen passenden Arzt wirklich zu finden und vielleicht auch noch angeschlossen, wie ist es denn mit Spezialambulanzen und Zentren? Wann sind die richtige Anlaufstelle?
Also immer vorausgesetzt, ich habe eine definierte, vielleicht auch komplexe Erkrankung, beispielsweise eine chronische Darmerkrankung. Also dann brauche ich natürlich jemanden, der sich damit auskennt. Dann kann es hilfreich sein, wenn ich vielleicht eine Hausärztin, Hausarzt habe, der auf dem Gebiet, weil es gerade so war, in dessen Ausbildung oder Weiterbildung einfach auch wirklich sehr versiert ist, ist das eine Hilfe. Ich brauche aber auch einen guten Gastroenterologen, der auf diesem Gebiet was macht. Ja, da bieten sich natürlich durchaus auch Selbsthilfegruppen an, die natürlich gut organisiert sind und die man auch fragen kann, welche Praxen empfehlten ihr? Wo kann ich denn da hingehen? Das findet man aber relativ bald heraus auch. Und gerade wenn es bei solchen komplexen Erkrankungen darum geht, wo man auch einen guten Austausch braucht, das heißt auch eine Kommunikation, ein Gespräch, ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und der Gastroenterologe, der eigentlich nur Magen- und Darmspiegelung macht, aber ansonsten sich weniger um diese, sagen wir, chronischen Erkrankungen kümmert, ja, da ist man vielleicht bei dem weniger aufgehoben als dem, der sich wirklich da auf die chronischen Darmerkrankungen spezialisiert hat. Ja. Und ich kann natürlich auch so ganz normal googeln und auch die Webseiten lesen, wobei es interessant ist, dass viele Praxen, gerade hausärztliche Praxen, noch gar keine Webseite haben, ja.
Ja, gerade jetzt bei so komplexen Erkrankungen, da ist es einem wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass der Arzt wirklich auf dem aktuellsten Stand der medizinischen Forschung behandelt. Also, dass man da sicher gehen kann, dass man wirklich auch die neuesten Therapien bekommt und sich der Arzt da gut auskennt. Ich stelle mir das als Patient aber ziemlich schwierig vor, das erstmal rauszufinden. Also, wie weiß ich denn als Patient, wenn ich jetzt beim Arzt bin, dass er sich wirklich da wissenschaftlich auch weiterbildet oder da auf einem guten Stand ist?
Also primär muss ich es mal voraussetzen. Wir haben als Ärzte ja eine Weiterbildungspflicht, müssen so und so viel Punkte da nachweisen übers Jahr. Also das ist vor einigen Jahren mal eingeführt worden. Das ist auch eine gute Sache. Auch natürlich ein gewisses Bürokratiemonster, ein kleineres, ja. Aber diese Punkte kriegt man eigentlich automatisch, wenn man ein bisschen Interesse an der Medizin hat und was macht, ja. Aber es gibt ansonsten dahingehend keine offizielle Seite, wo man zum Beispiel sehen kann, wo bilde ich mich denn fort, ja. Ist meine Fortbildung immer nur ein Urlaub auf Mallorca mit einem kleinen Beiprogramm, ja, aber ansonsten Strand, ja, oder sind das echte Fortbildungen, die von der Universität gemacht werden, sind das Update-Veranstaltungen, sind das der Internistenkongress beispielsweise, ja, die hochkarätig sind. Das findet man von außen nicht heraus. Da ist mir kein Weg bekannt, dass man das rausfinden könnte.
Okay, also muss man vielleicht einfach auch ein bisschen Vertrauen haben.
Man braucht das Vertrauen und letztendlich muss ich als Arzt ja auch sagen, wenn ich von einer Sache keine Ahnung habe, dann sage ich das auch meinem Patienten. Also natürlich denke ich manchmal von mir selber, ich bin allwissend, aber das ist natürlich, weiß ich auch, dass ein Trugschluss ist und diesem Anspruch auch nie gerecht werden kann, auf gar keinen Fall. Und es gibt Dinge, wo ich sage, ich weiß es nicht. Ja, und dann überlegen wir, wie wir da weitergehen.
Es gibt ja auch Kriterien, die man nicht so einfach messen kann. Ich habe da eine italienische Studie gefunden. Da haben Wissenschaftler den Krankheitsverlauf von Diabetikern in Relation zum Empathiewert des behandelnden Arztes betrachtet. Und die Empathie wurde quasi auf einer standardisierten Skala dann erfasst. Und das Ergebnis war, verständnisvolle Ärzte fördern den Heilungsprozess. Also die Patienten von den empathischen Medizinern konnten dann ihren Blutzuckerspiegel tatsächlich besser kontrollieren. Wie wichtig, würdest du sagen, ist es, dass man sich bei seinem Arzt gut aufgehoben fühlt? Und wie finde ich auch einen Arzt, dem ich gut vertrauen kann?
Also das ist ja ganz wichtig, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Das muss jetzt gar nicht unbedingt ein Verhältnis sein, dass ich sage, hier mit der Ärztin oder dem Arzt, ach, die finde ich so super nett, mit der würde ich auch irgendwie heute Abend ein Bier trinken gehen oder so. Aber es muss so ein echtes Vertrauensverhältnis da sein. Und dass man sich eben ernst genommen fühlt, finde ich ganz wichtig, dass man merkt, okay, mein Anliegen kommt an. Und das ist, glaube ich, die Bedingung dafür, dass das, was der Arzt dann auch sagt, dass ich das auch dann durchaus annehmen kann. Ja, und dass wir dann zu einer Lösung kommen. Aber letztendlich sind das natürlich Sachen, die man oft nur auch probieren kann. Ich kann natürlich, ich suche mir die beste Praxis raus, das ist eine Empfehlung und er hat gute Internetbewertung und die Leistung auf der Homepage sind super, ja. Und ich gehe dahin und irgendwas stimmt nicht, ja. Ich komme mit der Ärztin nicht zurecht, weil das Parfüm zu klebrig ist oder die Mitarbeiter an der Anmeldung, das geht gar nicht oder die Öffnungszeiten sind schlecht. Also da kann es Gründe geben, wo man sagt, nee, das finden ganz viele gut, aber mein Ding ist es nicht.
Wie merkt man denn, ob der Arzt oder die Ärztin wirklich so auf Augenhöhe mit einem kommuniziert? Also hast du da vielleicht ein paar Punkte, woran man feststellen kann, ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich werde wirklich ernst genommen und so sollte das eigentlich laufen?
Naja, es muss eine gewisse Zugewandtheit geben. Also Augenhöhe heißt, dass man sich dort natürlich ganz normal begegnet und dass die Beschwerden angenommen werden, angehört, ja, und dass man dann irgendwie zum Modus kommt, wie es weitergeht. Und das muss gar nicht unbedingt so viel Zeit in Anspruch nehmen. Das muss jetzt nicht jedes Mal irgendwie eine halbe Stunde Gespräch sein, ganz und gar nicht.
Marcel, wenn ich kein gutes Gefühl bei meinem Arzt habe, und das muss ja vielleicht gar nicht von Anfang an sein, vielleicht bin ich schon eine Zeit in einer fachärztlichen Behandlung, dann geht's um einen neuen Therapiepunkt sozusagen und damit, da bin ich irgendwie vielleicht verunsichert oder ähnliches. Kann ich dann einfach wechseln? In Deutschland gibt es ja sowas wie das Recht auf freie Arztwahl. Was bedeutet das denn für den Patienten?
Das bedeutet genau das, dass man wirklich sich jeden Arzt aussuchen kann. Also sofern das entsprechend der gesetzlichen Regelung ist, das heißt natürlich auch was kassenärztliche Vereinigungen und gesetzliche Krankenversicherungen angeht, da muss der Rahmen schon stimmen. Ich kann aber in diesem Bereich wirklich meinen Arzt, Hausarzt, Facharzt auch jederzeit wechseln. Und das kann durchaus auch ein Verlust an Vertrauen. Das kann sein, dass man sagt, der hört mir gar nicht mehr zu oder ach, irgendwas hat sich da verändert oder so. Dafür ist genau diese freie Arztwahl auch da, dass man sagt, hier kommen wir irgendwie gerade nicht weiter. Manchmal empfiehlt man das ja auch. Es gibt ja viele Sachen im orthopädischen Bereich, wo man sagt, hier geht's gerade nicht weiter. Dann braucht man vielleicht auch mal einen neuen Impuls, ja. Dann ist das halt so. Wenn es zum Wohle des Patienten ist, der Behandlung, dann immer, ja.
Also würdest du auch sagen, dass man das mit seinem aktuellen Arzt dann ansprechen sollte, dass man sich eine Zweitmeinung einholt? Das kann ja auch ein bisschen unangenehm sein, wenn man sagt, man möchte noch eine zweite Meinung dazu haben.
Also ich finde, man kann das ansprechen. Nun sind im Bereich der fachärztlichen Versorgung die Verbindung oft nicht so ganz eng, wie man das aus dem hausärztlichen Bereich kennt. Das heißt, da wird es dann oft nicht angesprochen. Man muss es nicht ansprechen, gibt es gar keine Verpflichtung. Es hängt ein bisschen ab davon, wie eng das Verhältnis ist, was man da hat.
Aber es kann vielleicht auch den Vorteil haben, dass man Befunde schon mal mitnehmen kann, oder? Also ich kann meinen Arzt darauf ansprechen, dass ich zum Beispiel eben Untersuchungsergebnisse haben möchte in Kopie, um die dann zum Zweitmeinungsarzt vielleicht mitzunehmen.
Auf jeden Fall. Heutzutage stehen die Befunde ja viel besser zur Verfügung, als das in den letzten Jahren war. Die Röntgenbefunde, die hat mittlerweile jeder Patient, kann der sich abrufen mit einem Code, ja, selber die Bilder und die schriftlichen Befunde. Viele Facharztkollegen geben dem Patienten den Arztbrief mit zur Weitergabe an den Hausarzt. Machen sie dann oft nicht, weil sie denken, der kriegt noch einen. Ja, die sparen Porto. Aber dann hat man die Sachen ja auch vorliegen. Ja, also da ist schon eine ganze Menge und man kann ganz ehrlich, man kann alle Befunde wirklich auch erfragen und sagen, da hätte ich gerne eine Kopie von, da gibt es auch ein gewisses Recht da drauf, das ist auch in Ordnung und warum soll man die nicht haben? Ja.
Mich interessiert noch eine Sache zum Thema Zweitmeinung. Wenn ich jetzt mir von einem zweiten Arzt dann nochmal was eingeholt habe, wie gehe ich denn damit um, wenn das total widersprüchliche Meinungen sind? Also dann steht man da und hat von zwei Ärzten komplett unterschiedliche Ansichten und man will ja eigentlich nur eine eindeutige Antwort haben.
Ja, mit dem Dilemma muss man leben, ja. Nicht umsonst sagt mal zwei Ärzte, drei Meinungen oder so. Aber ganz im Ernst, natürlich muss ich damit rechnen, dass was ganz anderes rauskommt. Und das vielleicht, und so ist Medizin und so ist Erkrankung, die ist oft nicht so eindeutig. Dass man sagt, was ist das denn jetzt und was ist jetzt das Richtige? Und das kann man nicht immer so ganz eindeutig sagen. Und dann ist vielleicht doch wieder die Hausärztin, der Hausarzt dran, wo man das nochmal miteinander bespricht, ja. Und hoffentlich kommt man dann zu einem guten Ergebnis oder guten Weg, ja. Aber man kann das natürlich auch auf die andere Spitze treiben und noch eine dritte, vierte, fünfte Meinung. Da muss man vorsichtig sein. Das kann natürlich auch eine ungeheure Verunsicherung auslösen.
So lange, bis man das hört, was man hören möchte.
Ja, vielleicht. Oder bis vielleicht irgendjemand sagt, es ist ein ganz einfacher Weg, aber vielleicht ist es das gar nicht, ja.
Wenn ihr aktuell auf der Suche nach dem passenden Arzt oder der passenden Ärztin seid, dann sind unsere Fokus-Empfehlungslisten vielleicht eine Hilfestellung für euch.
Fokus Gesundheit recherchiert jedes Jahr Top-Medizinerinnen und Mediziner für mehr als 120 Erkrankungen und Fachgebiete, die in ihrem Bereich führend in Deutschland sind. Die Fokus-Arzt-Empfehlungen basieren auf einer Erhebung des Burda-Rechercheinstituts Factfield.
Die Recherche kombiniert ausführliche Online-Befragungen der Ärzte, Recherche in öffentlichen Datenquellen und Expertenempfehlungen. Die wissenschaftlichen Kriterien, was einen guten Arzt ausmacht, über die wir schon diskutiert haben, fließen in die Erhebung mit ein, zusammen mit vielen weiteren Daten.
Im Zentrum der Recherche, da stehen fünf Aspekte: die Behandlungsleistung, Reputation, Einsatz in der Wissenschaft, Patientenservices und fachliche Qualifikation.
Unsere aktuellen Top-Ärzte-Empfehlungslisten verlinken wir euch in den Shownotes.
Und zusätzlich gibt's auch regionale Arzt-Empfehlungslisten. Da haben wir für euch passende, in einer Praxis niedergelassene Ärzte in eurer Nähe recherchiert. Und da spielen neben Qualifikation und Reputation des Arztes auch praktische Services rund um die Praxis eine Rolle.
Das sind Dinge wie Parkplätze, Erreichbarkeit mit Bus und Bahn, Abendsprechstunden, Barrierefreiheit, Online-Erreichbarkeit und vieles mehr. Auch unsere regionalen Arztempfehlungslisten findet ihr in den Shownotes. Marcel, du hast vorhin schon angesprochen, dass Hausärzte eventuell bei der Suche eines Facharztes und auch vielleicht eines Facharzttermins unterstützen können. Es ist ja so, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, einen Facharzttermin zu bekommen, vor allem zeitnah, oder auch einen Termin beim Psychotherapeuten. Da ist es oft noch schwieriger und auch gerade in den ländlichen Regionen, glaube ich, auch noch mal schwieriger als in den Städten. Wie kann mich denn mein Hausarzt da unterstützen oder wie kann ich als Patient eventuell auch meinen Hausarzt um Unterstützung bitten und was kann ich vielleicht sonst noch tun, um zeitnah einen Facharzttermin zu bekommen?
Prinzipiell ist die Hausarztpraxis der richtige Ort, wenn es darum geht, hier, ich habe eine Überweisung bekommen und ich kriege keinen Termin. Beim Kardiologen beispielsweise. Nun gehe ich mal davon aus, dass das eigentlich dann von der Hausärztin initiiert wurde, ne? Und dann bin ich als Arzt natürlich auch in der Pflicht zu sagen, na ja, wie dringend ist denn das jetzt? Ja? Reicht es, wenn das jetzt eine Routinekontrolle ist, die innerhalb der nächsten Monate irgendwann mal gemacht werden soll? Ja, dann dauert der Termin halt ein Dreivierteljahr. Aber so ist es dann halt auch, ja. Auch wenn man es vielleicht lieber gerne vorher schon hätte. Oder hat es eine ungeheure Dringlichkeit, dass ich sage, Mensch, hier, mein Patient, der hat so und so Beschwerden, der muss jetzt zwar nicht mit dem Krankenwagen unter Tütata in die Klinik, aber das müssen wir hier, die Beschwerden, irgendwie in den nächsten Tagen klären, ja. Und dann ist es in der Regel so, dass wir einen Fahrradstermin vermitteln, das heißt, wir telefonieren. Ja, und das funktioniert auch sehr gut. Das ist erhebliche Mühe, kann man sich vorstellen. Ja, das müssen wir ein paar Mal am Tag machen. Aber das funktioniert dann. Aber auch dieses System dürfen wir nicht verwässern, sondern das muss dann eine klare medizinische Indikation haben.
Also man kann durchaus auch nochmal rückfragen, denn meine Erfahrung ist so, dass ich eine Liste bekomme oft mit Empfehlungen, das ist ja toll als Anhaltspunkt, wo ich mal anrufen kann, um einen Termin zu bekommen, und ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, diese Liste dann durchtelefoniert zu haben und da ging gar nichts und dann musste ich weitersuchen. Also in so einem Fall kann man dann nochmal auf den Hausarzt zugehen und es rückmelden.
Das auf jeden Fall. Ruhig, wenn man sagt, ich habe hier wirklich mir Mühe gegeben, und dann kann man nochmal überlegen, ja, was ist nochmal der Grund für die Überweisung da zum Facharzt, ja? Müssen wir da wirklich nochmal nachhaken, oder kann man sagen, ach, eigentlich mittlerweile hat sich dies oder jenes sogar ergeben, dass die Dringlichkeit lässt vielleicht ein bisschen nach. Das ist ja dann auch für einen ein bisschen beruhigend, ja? Und das andere ist, das sind jetzt alles so Facharztvermittlungen, die wir ja zum Endokrinologen, zum Rheumatologen, zum Gastroenterologen machen können. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ist natürlich die Termine bei Psychotherapeuten. Da halte ich mich bewusst ein bisschen zurück. Das hat ein bisschen was mit der Behandlungsfreiheit zu tun, wenn ich sage, naja, ich vermittle immer hier an meinen Kumpel, ja, mit dem ich dann eben abends zusammensetze. Das stört schon wieder, ich sag mal so, ein bisschen diese Offenheit dann im Arzt-Patienten-Gespräch. Nicht bei mir, aber bei dem Therapeuten.
Jetzt in Ihrem speziellen Fall, oder warum sind Psychotherapeuten anders gelagert als jetzt der Kardiologe oder der Rheumatologe? Das ist mir jetzt nicht ganz klar.
Naja, ich sag mal so, der Kardiologe hat einen relativ klaren Auftrag, wo man sagt, jemand hat Herzschmerzen, Luftnot, wenn er hier die Straße hochgeht. Da ist erstmal so das Vertrauensverhältnis zum Kardiologen eine ganz andere Ebene als zu einer Psychotherapeutin. Ja, und wenn jetzt mein Patient, den ich jetzt vermittelt habe, an meinen Freund Klaus, ja, der Psychotherapeut ist, da sitzt und jetzt offen aus dem Innersten sprechen soll oder möchte und gleichzeitig daran denkt, aber das ist doch hier der beste Freund von dem Marcel Schorlepp und die sitzen noch abends immer zusammen, bremst mich das nicht aus, einfach in dem, wie ich mich da sozusagen öffnen kann.
Okay, also Sie meinen, der Psychotherapeut, das ist einfach so persönlich, oder muss die Chemie noch viel mehr stimmen als jetzt bei anderen Fachärzten?
Durchaus. Also das sind wirklich auch da, wo ich dann sage, also hier musst du viel telefonieren, ja, und auch nach dem 20. Telefonat nicht aufhören sozusagen. Das ist natürlich gerade in so, je nachdem, was das für Situationen sind, wirklich auch eine große Herausforderung. Das ist manchmal gut, wenn man Hilfe hat, aber da, genau, habe ich selten, dass wir da direkt vermitteln können. Also das ist auch da nicht so ganz üblich unbedingt. In gewissen Notfällen ja, aber.
Man hat ja jetzt schon auch rausgehört, dass so der Hausarzt so Dreh- und Angelpunkt irgendwie ist bei der gesundheitlichen Versorgung. Glaubst du da, dass du ein ganz anderes Vertrauensverhältnis hast zu deinen Patientinnen und Patienten? Also was ist so die Sonderrolle, die du als Hausarzt hast?
Es ist ein anderes Vertrauensverhältnis auf jeden Fall, was über die Jahre entsteht. Das ist ganz enorm. Und diese persönliche Bindung ist was ganz Wertvolles. Auch je länger ich da im Beruf bin, auch umso mehr schätze ich das wert und ja, bin dankbar für das Vertrauen und versuche da auch möglichst vorsichtig mit umzugehen. Aber weil man sich einfach so lange kennt, und das ist was anderes, als wenn ich in die Klinik gehe, da gehe ich dorthin, leg mich da in ein Bett und dann bin ich erstmal anonym und dann kann erstmal jeder mit mir machen, was er will. Und beim Hausarzt, man kennt sich, das darf man sich jetzt auch nicht immer so vorstellen, dass man da jetzt immer bis in das tiefste Innere eines Menschen vordringt oder so. Das ist ja gar nicht notwendig, aber man kennt familiäre Strukturen, ja, man hat gewisse Dinge zusammen erlebt, das verbindet schon und das macht es den Leuten dann wirklich auch möglich, niedrigschwellig dann auch wirklich die Praxis zu betreten mit einem großen Vertrauen, um eben auch genau diese Fragen zu stellen, wo gehe ich denn am besten hin oder hier habe ich ein paar Beschwerden. Und wenn ich die schildere, dann weiß ich, was mir da mein Arzt sagt, dann kann ich dem vertrauen. Entweder der sagt, brauchst dir keine Sorgen machen, das ist nicht schlimm, dann weiß ich das, ja, dann kann ich das einschätzen. Und wenn der mich irgendwo hinschickt und sagt, das soll ich machen, dann weiß ich das auch, dass ich das machen soll.
Marcel, du bist ja Internist, also Hausarzt kann man als Facharzt für Allgemeinmedizin werden oder eben als Facharzt für innere Medizin. Also als Internist, der sich mit inneren Organen beschäftigt quasi, kann es in bestimmten Fällen davon Vorteil sein, sich einen internistischen Hausarzt zu suchen oder ist das eigentlich egal?
Also prinzipiell kann man sagen, dass die Allgemeinmediziner wie die hausärztlichen Internisten die gesamten hausärztliche Versorgung abdecken. Das sind über 50.000 Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland und ein Drittel sind hausärztliche Internisten, zwei Drittel Allgemeinmediziner und da kann man zu beiden gehen. Ja, da kann man auf beiden Seiten, sage ich mal, hervorragende Erlebnisse haben oder reinfallen. Das geht, ja. Prinzipiell kann man natürlich sagen, dass jetzt und auch in Zukunft die komplexeren Erkrankungen, auch komplexere internistische Erkrankungen, die wir haben und die immer komplexeren Therapien, manchmal wahrscheinlich vom Verständnis her internistisch etwas besser aufgehoben sind. Also wenn man sagt, na gut, als Internist mache ich eine 5-6-jährige internistische Ausbildung, bin auf jeden Fall mal auf der Intensivstation gewesen, ein halbes Jahr, habe die Nephrologie, die Kardiologie, die Gastroenterologie kennengelernt, Onkologie, Rheumatologie, also das ist schon breit, ja. Das muss ich alles nicht perfekt können und das heißt nicht, dass ich irgendwie den Herzultraschall selber machen muss, aber ich habe eine Vorstellung davon, was da gemacht wird und wie das einzuschätzen ist. Das kann auch was die Therapien angeht, von großem Vorteil sein. Aber das ist nicht zwingend.
Wir haben jetzt schon öfter angesprochen heute, dass es richtig schwierig sein kann, einen Facharzttermin zu finden, vor allem zeitnah und vor allem gerade auch auf dem Land. Ein interessantes Konzept sind da interdisziplinäre Versorgungsnetzwerke und die könnten in Zukunft eine große Rolle spielen.
Zeitreise. Der Blick in die Glaskugel.
Genau, Marcel, wir wollen mit dir einen Blick ein bisschen in die Zukunft werfen. Wenn wir, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15, 20 Jahre, vielleicht auch kürzer nach vorne schauen, dann könnten in solchen interdisziplinären Netzwerken eben Ärzte und Ärztinnen unterschiedlicher Fachrichtungen, Hausärzte, aber auch Physiotherapeuten und Pflegekräfte eng zusammenarbeiten. Entweder unter einem Dach oder auch in einer strukturellen Vernetzung.
Denn dieser enge Austausch dann zwischen den Fachkollegen ist ja auch ein sehr großes Plus für Patientinnen und Patienten. Die diskutieren gemeinsam über die einzelnen Fälle und so kann dann ja auch individuell die optimale Behandlung gefunden werden.
Und man muss vielleicht weniger lange auf einen Facharzttermin warten, weil Fachärzte ins Netz integriert sind. Und das könnte eben gerade in ländlichen Regionen dann Vorteile in der Versorgung bieten.
Und für die Mediziner hat es natürlich auch Vorteile, weil das für den Einzelnen weniger organisatorischen Aufwand bedeutet. Marcel, was sagst du zu unserem Zukunftsszenario? Wie realistisch ist das und inwieweit wird das vielleicht auch schon umgesetzt?
Also das ist im Moment natürlich hochspannend, weil genau diese Sachen im Moment im Rahmen der Krankenhausreform diskutiert werden, wo es um die kleineren Krankenhäuser geht. Ich sehe da auch eine ganz große Chance bei diesen sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Das sind vielleicht das, was jetzt noch als Krankenhäuser sind, das muss aber gar nicht zwingend immer auch mit stationären Betten einhergehen, wo wirklich mehr ambulante Leistungen auch aus dem stationären Bereich erbracht werden kann. Wir haben ja so eine strikte Trennung zwischen ambulant und stationär und wo wirklich hausärztlich, fachärztlich unterschiedlicher Fakultäten zusammengearbeitet wird. Ich glaube, es wird nicht so schön romantisch, wie ihr es geschildert habt. Also das wäre natürlich wünschenswert, dass man sich immer so schön abspricht und mal gemeinsam in der Mittagspause über den schönen Park geht davor und die Fälle bespricht. So wird es nicht ganz sein. Aber ja, Informationswege sind kürzer und es gibt bestimmte Behandlungspfade sicherlich auch in solchen Einrichtungen, was einfach vorteilhaft für die Patienten ist, für die Menschen auch in ländlichen Bereichen, wo eben solche kleineren Krankenhäuser, die eigentlich nicht mehr haltbar sind, wirtschaftlich auch, ja, und vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig sind. Aber das, was wirklich gute Gesundheitszentren werden können, wo eben vielleicht auch eine Notfallpflege stattfindet, ja, weil das gibt es ja noch gar nicht, ja, wo aber auch der Hausarzt vielleicht einen Patienten mitbetreuen kann, kurzfristig mit der Herzinsuffizienz, aber auch unter Hinzunahme des Kardiologen, der auch mit im Haus ist oder an bestimmten Tagen im Haus ist. Und das reduziert den Aufenthalt dort. Ich brauche die Medikamentenliste nicht nochmal neu schreiben, weil ich es ja schon weiß. Ja. Und die Patientin, die dort eingeliefert ist, weiß auch, von welchem Arzt sie betreut wird und dass sie kurz danach wieder nach Hause kann oder eben hier nochmal dort in einer Art, wie eine Art Kurzzeitpflege oder Notfallpflege versorgt wird. Also ja, ich sehe da eine große Chance drinne. Und bin gespannt, was da die nächsten Jahre bringen. Ist nicht so schön und einfach, wie es sich anhört, aber es wird die Zukunft sein, ganz sicher.
Marcel, kannst du da vielleicht ein Beispiel mal nennen, wie so eine Patientenversorgung aussehen könnte in einem solchen interdisziplinären Netzwerk?
Ich sag mal so, ja, ich bin jetzt Teil da an diesem sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung. Das ist so im Moment der Terminus technicus dafür. Und weise jetzt eine Patientin von mir ein. Die hat eine schwere Herzschwäche, die hat Wasser in der Lunge, die kriegt nicht gut Luft. Das nächste Krankenhaus ist viel weiter weg. Brauche ich auch nicht unbedingt, weil ich sage, das kriege ich so hin. Die muss überwacht werden. Da muss jemand gucken, wie viel trinkt sie, wie viel kommt raus. Ja, muss gewogen werden. Das geht zu Hause nicht. Da ist sonst keiner. Ja, dann wird die da aufgenommen, hat die gute Pflege. Dann setze ich die Medikation an. Und dann bitte ich aber, weil wir glücklicherweise vielleicht in dieser Einrichtung auch noch einen Kardiologen haben, das war jetzt montags und ich weiß, der ist dienstags und donnerstags immer da, dann bitte ich den dienstags da auch nochmal drauf zu gucken. Ja, der macht dir vielleicht nochmal einen Herzultraschall und sagt, oh ja, das ist in Ordnung, so kann man so belassen, top, fertig. Ja. Das wäre so eine Sache und gleichzeitig stehen im Hintergrund, aber beispielsweise diese Einrichtungen können ja auch pflegerisch geleitet werden, sozusagen eine Pflegeabteilung, die dann noch für 2 Tage wie eine Art Nachpflege macht oder so ähnlich. Ja? Und dann kann sie wieder laufen. So ist das. Also es gibt schon immer einen oder es muss einen geben, der da auch den Hut auf hat, der irgendwie sagt, wo es lang geht.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. Wir wollen jetzt im zweiten Teil des Podcasts noch darüber sprechen, wie man als Patient sozusagen das Beste aus einem Arztbesuch herausholen kann. Das ist ja auch im Sinne des Arztes, nehme ich an. Der durchschnittliche Arzt-Patienten-Kontakt beträgt gerade mal 4 Minuten und viele Patienten wünschen sich mehr Zeit für das Arztgespräch. Das bestätigt die HINS Germany Studie der Stiftung Gesundheitswissen zum Beispiel. Gibt es verschiedene Untersuchungen. Marcel, wie viel Zeit würdest du dir denn gerne für deine einzelnen Patienten nehmen?
Boah, ich nehme mir so viel Zeit, wie notwendig ist und bin aber auch natürlich gewissen Rahmenbedingungen unterworfen. Das heißt, wenn wir Notfall in der Praxis haben, dann ist der ganze Fokus darauf, dann steht der Rest erstmal still, das ist ganz klar. Ein Notfall kann aber auch sein, dass jemand kommt und wirklich da auch einfach einen seelischen Notfall hat und was man einfach jetzt nicht einfach abbügeln kann in 2 Minuten, sondern wo man sagt, okay, dafür habe ich jetzt Zeit und das sind mal 10, mal 20, mal 40 Minuten, wenn es sein muss. Heißt aber auch, dass ich in anderen Bereichen eben vielleicht nicht jeden Hustensaft bis in extenso auch erklären kann. Ja, da erwarte ich oder muss ich dann einfach auch ein bisschen Gesundheitskompetenz voraussetzen, sagen, hier haben wir auch einen Versorgungsauftrag und wenn es darum geht, ja, brennen beim Wasserlassen, der Urinuntersuchung hat gezeigt, da ist eine Blasenentzündung, kriegst hier bitte Rezept einnehmen, ja, und fertig. Also da geht's um echte Versorgung. Ja, ich glaube, mit der Blasenentzündung kann man das auch am besten vorstellen, weil das Einzige, was man dann will man auch nicht lang reden, ja.
Gibt es etwas, Marcel, das man strukturell verändern könnte oder müsste, damit da mehr Zeit ist? Oder sagst du, eigentlich ist es jetzt aus deiner Sicht gar nicht notwendig?
Wir haben natürlich ein System, ein wirtschaftliches System, wie wir entlohnt werden, was an bestimmte Zeiten gekoppelt ist, die eigentlich auch nicht mehr zulassen. Andererseits natürlich aber auch immer so Durchschnittswerte sind, die genau das natürlich meinen, dass ich nicht immer für jeden Patienten 4 Minuten habe, sondern eben für den einen mal vielleicht nur 2 Minuten, aber dann für den nächsten schon wieder 8 oder so. Ja? Also das sind so Mischkalkulationen. Insofern, diese Freiheit brauche ich natürlich als Arzt, schränkt mich aber bei gewissen Dingen auch ein, das ist klar. Und es ist schwierig. Ich habe leider auch keine perfekte Lösung, wie man das anders machen könnte. Man könnte ja sagen, naja gut, ist egal, wie lange ich rede. Ich kriege für jede 10 Minuten so und so viel Geld. Und wenn ich da 2 Stunden sitze, sind die so gut bezahlt. Das geht nicht, weil man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch zu Missbrauch neigt. Ja, ich habe keine gute Lösung. Ich finde es so mit dem System, wie es im Moment ist, komme ich vielerorts zurecht. Es sind eher andere Sachen, wo ich dann lieber noch ein bisschen mehr Unterstützung hätte. Oder sei es in der Digitalisierung, die nicht so gut funktioniert, ja, und die uns dann noch aufgelastet wird.
Okay. Ich möchte noch mal bei dem Hustensaft oder Medikament für Blasenentzündung einhaken. Was ich sehr interessant fand, bei der Pressekonferenz der Gesellschaft für Innere Medizin, bei der du auch Speaker warst, da wurde gesagt, dass der Beratungsbedarf oder das Informationsbedürfnis bei Patienten heute deutlich größer ist als früher. Also wurde dann auch ein interessantes Beispiel genannt. Die wenigsten akzeptieren, wenn ihnen irgendein Medikament ohne Erklärung aufgeschrieben wird. Woran liegt es denn, dass sich das verändert hat?
Na, das ist ja so eine Entwicklung, die einfach das Bedürfnis und das Recht auf Information und Erklärung, was sich entwickelt hat, sicherlich auch parallel mit dem Internet, mit der Verfügbarkeit auch von Informationen, ja. Und auch gesellschaftlich, weil so ganz paternalistisch sind wir ja dann doch nicht mehr. Irgendwie, du kriegst das in die Hand und fertig ab. Der Mann kommt nach Hause, hat ein Rezept, ich soll das einnehmen. Warum? Weiß ich nicht. Der Arzt hat gesagt, ah ja gut. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Und jetzt müssen wir eben aufpassen, dass es nicht so sehr in so eine andere Richtung schlägt, dass wir alles zum dritten Mal noch erklärt haben wollen und nochmal hinterfragen, ja. Oder dass mich jede schuppige Haut sofort irgendwie umtreibt oder so. Also so ein gesundes Verhältnis quasi zur eigenen Gesundheit, ja.
Was kann ich denn als Patient konkret selbst tun, dass ich mich am Ende von meinem Arztbesuch gut informiert fühle und das Gefühl habe, meine Fragen sind alle beantwortet?
Man kann sich auf den Arztbesuch vorbereiten. Man kann das schon ruhig aufschreiben oder natürlich eine Liste ins Handy tippen und so. Das machen ja viele. Und für mich ist es immer furchtbar, wenn es die Sprechstunde nicht so gut klappt und meine Patienten manchmal auch warten müssen, dann haben die auch Zeit aufzuschreiben oder wird die Liste immer länger. Nein, aber nein, das ist gut, die Sachen aufzuschreiben. Das gibt durchaus beiden ein gutes Gefühl. Man sagt, wir haben die Sachen, ich habe nichts vergessen. Ja, sonst ist ja so, man geht aus der Tür raus. Ach Mensch, guck mal, das wollte ich da sagen. Das kann man machen und dann kann man sehen, was hat sich davon geklärt. War das, manchmal ist es ja, lassen sich Fragen, Bedenken, Sorgen ganz einfach auflösen. Und manchmal sagt man, nee, hier müssen wir halt weitergehen.
Und wenn sich eine Frage jetzt doch noch nicht geklärt hat oder einem vielleicht im Nachhinein noch irgendwas einfällt, was man vergessen hat zu fragen, wo kann man sich dann am besten informieren?
Das kommt ein bisschen auf die Frage an. Natürlich kann ich auch die Ärztin, den Arzt ansprechen. Und man sagt hier, da habe ich noch was vergessen. Das ist natürlich ungünstig, wenn man dauernd auf dem Flur nochmal angesprochen wird. Aber wenn es zu Hause ist, kann ich ja auch irgendwie die Frage nochmal in einer Mail formulieren und sagen hier, ach, ich wollte noch mal fragen, ob das in Ordnung ist. Keine Ahnung, wenn ich Zwiebelsaft gegen Husten trinke oder irgendwas, ja. Da ist das ja schnell beantwortet, ja.
Zum Schluss wollen wir euch wieder etwas Praktisches mit an die Hand geben. Und zwar eine Checkliste, was ihr alles zu Hause vorbereiten könnt, um mehr aus eurem Arztbesuch rauszuholen. Erarbeitet wurde die Liste von der Bundesärztekammer zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Und zum Schluss unser Goodie to go. Stellt eine Liste aller Medikamente, die ihr aktuell einnehmt, zusammen und nehmt die mit. Dazu gehören auch selbst gekaufte Nahrungsergänzungsmittel oder auch pflanzliche Präparate.
Schreibt alle Behandlungen auf, die ihr gerade erhaltet. Dazu gehört zum Beispiel eine Physiotherapie.
Und fragt bei euren bisherigen Ärzten nach einer Kopie eurer Befunde und nehmt die dann auch mit und ebenso alle weiteren medizinischen Unterlagen, also zum Beispiel euren Impfpass.
Überlegt vorher schon, was ihr fragen wollt und schreibt euch alle Fragen, die ihr habt, zu Hause auf. Dann vergesst ihr vor Ort nichts.
Überlegt euch auch, ob ihr vielleicht eine vertraute Person mitnehmen möchtet. Und wenn ja, dann teilt es dem Praxisteam auch vorher mit.
Und vergesst nicht, eure Versichertenkarte oder den Überweisungsschein einzupacken.
Und selbstverständlich sollte sein, dass ihr euren Arzt rechtzeitig informiert, falls ihr einen Termin noch nicht wahrnehmen könnt oder auch, dass ihr pünktlich zu einem Arzttermin erscheint. Den Link zur Checkliste packen wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Marcel, ich möchte zum Schluss jetzt nochmal den Bogen zur Digitalisierung schlagen, weil du das von dir aus genannt hast, du gesagt hast, da hättest du Wünsche. Mich interessiert, gibt es Punkte eben genau, um das Informationsbedürfnis zu stillen und auch die Patientenversorgung generell zu verbessern, wo du Chancen jetzt in der Digitalisierung siehst, dass sich das verbessert?
Natürlich, wir haben ja, also das sind ja jetzt schon große Chancen, ja. Das Problem, was wir haben, das im ärztlichen Bereich und sei das in der Praxis oder im Krankenhaus, ist ja nicht, dass das keiner möchte, sondern es muss halt funktionieren. Das ist schon mal Punkt eins. Damit kämpfen wir insbesondere in den Praxen auch, ja. Dass irgendein neues Tool dazu kommt, was irgendwo dran gesteckt wird, was aber nicht so funktioniert, nicht kompatibel ist. Kam gerade jetzt irgendwie wieder was raus, wie viele verschiedene Praxissoftware-Systeme es gibt und so weiter. Wovon wir sehr profitieren würden, wäre natürlich wirklich dieser Informationsfluss, welcher diskutiert wird immer jetzt über die elektronische Patientenakte. Die muss in einer Art und Weise sein, dass die leicht verfügbar ist und lesbar ist. Und ja, wir kämpfen immer mit dem Datenschutz, aber wir müssen diese Informationen auch irgendwo weitergehen. Also ich glaube, die hundertprozentig sichere Lösung wird es nicht geben. Und bei den vielen Behandlungen, die durchgeführt werden, glaube ich, ist so eine elektronische Patientenakte super, ja, wenn sie einfach zu nutzen ist. Einfach zu nutzen für den Behandler, für das Krankenhaus, für den Patienten, für die Krankenkasse. Das muss in einer ziemlich einfachen Art und Weise stattfinden und gerne auch, so wie es der Gesundheitsminister will, dass diese Daten durchaus auch in wissenschaftliche, das sind ja anonymisierte Daten, dann in wissenschaftliche Untersuchungen auch münden. Die brauchen wir, wenn wir Versorgungsforschung machen wollen.
Marcel, hast du abschließend noch so deinen ganz persönlichen besten Tipp für Vor- oder Nachbereitung eines Arztbesuches?
Eine Nachbereitung brauchst du natürlich eigentlich gar nicht zu geben, es sei denn, der Arztbesuch mündet in der Behandlung und dann kann ich nur raten, ja, diese Behandlung am besten so umzusetzen. Und wo ich immer dankbar drüber bin und weil eine Behandlung vielleicht auch mit einer Maßnahme nicht unbedingt abgeschlossen ist, geben Sie Rückmeldung, ja, an die Ärztinnen und Ärzte. Man sagt, oh Mensch, super, Blasenentzündung ist weg, vielen Dank, ja. Einfach nur als Info. Oder eben auch, wenn es nicht gut geworden ist, dass man sich einfach sagt, hier, ich bin noch nicht zufrieden damit, ist das in Ordnung so. Also da ruhig nochmal was nachschreiben. Wir brauchen ein Feedback.
Marcel, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich nehme jetzt auch ein bisschen mehr Verständnis für den hausärztlichen Betrieb mit. Fand es ganz interessant, wie du eben erzählt hast, je nachdem, was an dem Tag passiert, verschiebt sich Zeit, die man vielleicht für den einzelnen Patienten hat und das darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ich danke, hat mir Spaß gemacht, war schön.
In unserer nächsten Folge geht es um Cholesterin. Wir räumen mit den vielen Mythen um das Thema auf und wir besprechen, warum sich die meisten Herzinfarkte bereits im Vorfeld vermeiden ließen. Am besten ihr klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr die Folge nicht und bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Das würde uns ganz arg freuen.
Und bei Fragen und Themenwünschen gilt wie immer, meldet euch jederzeit bei uns und schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt's die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu.